Gut. Ich möchte mit euch diesen Sonntag und nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag einen Vers angucken und den durchkauen und irgendwie so. Und jetzt, weil ich drei Sonntage mir für einen Vers nehme, kann ich richtig lang Anlauf nehmen. Ja, so richtig lang Anlauf nehmen. Ne? Also stellt euch vor, es ist 11 Meter und der Schütze läuft an von hinter dem gegnerischen Tor. Okay, das ist jetzt ungefähr das, was hier passiert. Der Vers, den ich mit euch mir angucken will, der steht im Römerbrief Kapitel 14. Aber bevor wir uns den angucken, lese ich euch jetzt einfach bis dahin dieses 14. Kapitel vor. Und damit man das verstehen kann, was er da schreibt, lese ich euch auch noch einen Teil aus dem 13. Kapitel, alles aus dem Römerbrief. Also ich werde euch jetzt ungefähr 2 Seiten Bibel vorlesen. Wenn ihr das mitlesen wollt in eurer Bibel, dann lasst es einfach mal jetzt mal sein. Könnt ihr mal zu Hause gucken. Ich habe hier eine Übersetzung, Willkommen daheim. Das ist von Fred Ritzhaupt, ein sprachgewaltiger Typ irgendwie. Ich schätze den sehr, wenn der anfängt, was zu formulieren, dann denkt man immer, auf die Formulierung muss man erstmal kommen. Der hat sich irgendwann mal hingesetzt und hat das Neue Testament einfach mal so runter übersetzt. Und man kann bestimmt bei irgendeinem Vers auch mal so ein bisschen rumkritteln und sagen, ah, das kann man auch ein bisschen anders sagen oder trifft es das so wirklich und irgendwie sowas. Ne? Das Schöne finde ich, das liest man und man versteht es beim ersten Mal, ohne dass es irgendwie eine Vereinfachung ist, sondern eigentlich versteht man es, weil er zuspitzt, weil er das, was die Autoren sagen wollen im Neuen Testament, in einer sehr deutlichen Art und Weise sagt. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, man kann das also sehr exakt, sehr präzise ins Deutsche übersetzen, aber wenn man was sehr präzise übersetzt, also zum Beispiel Goethe, ne? Über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Siehe, Wanderer, balde ruhest du auch. Ja, das kann man auch übersetzen mit, es ist still und bald bist du tot. Ne? Also das ist zwar sachlich richtig, ja, aber trifft natürlich nicht so ganz den Ton dessen, was da gesagt werden sollte. So, ne? Und genauso ist das, wenn man das Neue Testament vom Griechischen, das ist also ursprünglich im Griechischen geschrieben, ins Deutsche übersetzt. Man kann natürlich sachlich richtig übersetzen, aber trifft dann trotzdem vielleicht nicht das bei uns, was damals die Leute getroffen haben. Und deswegen lese ich jetzt mal aus dieser Sache vor. Also, zurücklehnen und genießen. Bleibt also niemandem etwas schuldig. Nur eines werdet ihr euch gegenseitig immer schulden, herzliche Liebe. Wenn ihr das tut, habt ihr auch schon das ganze Gesetz erfüllt. Denn gleichgültig, welches Gebot ihr nehmt, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen. Sie alle lassen sich in einer einzigen Aussage zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist unmöglich, jemanden zu lieben und ihm gleichzeitig etwas Böses anzutun. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Jetzt springe ich ein kleines bisschen ins 14. Kapitel. Versteht doch, dass diejenigen unter euch, die im Glauben noch auf schwachen Füßen stehen, alles gebrauchen können, bloß keine Gespräche über irgendwelche unterschiedlichen Auffassungen, die sie nur verwirren. Also man kann immer nur hoffen, dass Leute, die frisch Christen geworden sind, nicht in eine Diskussion über die Transsubstationslehre des Abendmahls von Theologen geraten. Ja? Versteht man, ne? Sie sehen sich danach, angenommen zu sein. Die Menschen sind nun einmal nicht gleich. Der eine hat überhaupt keine Schwierigkeiten, alles zu essen. Der andere verkraftet nur Gemüse. Es wäre mehr als dumm, würde jetzt der eine deswegen den anderen verachten oder sogar verurteilen. Hier geht es nicht um Allergien. Hier geht es um die geistliche Haltung zum Essen. Alle beide hat Gott so gewollt und in Liebe angenommen. Wenn also jemand meint, er müsse den anderen kritisieren, soll er sich erst einmal die Frage stellen, für wen er sich eigentlich hält, dass er den Diener eines anderen beurteilt. Jeder Diener ist nur von einem Urteil abhängig, nämlich dem seines eigenen Herrn. Mit diesem Urteil steht und fällt er. Da aber Jesus sein Herr ist, dürfen wir sicher sein, dass er stehen bleibt. Jesus selbst wird dafür sorgen und ihn so hinstellen, dass ihn nichts mehr umwerfen kann. Nehmen wir ein Beispiel. Der eine achtet darauf, an besonderen Tagen und zu bestimmten Zeiten bestimmte Regeln einzuhalten. Für einen anderen sind alle Tage letztlich gleich. Das ist in Ordnung. Jeder sei nur von dem, was er für richtig hält, völlig überzeugt. Wer in besonderer Weise auf bestimmte Zeiten achtet, tut es für Jesus. Wer meint, alles essen zu dürfen, isst und dankt dabei dem Herrn. Wer nicht isst, dankt deswegen nicht weniger Gott. Denn keiner von uns lebt nur für sich selbst. Ja, er stirbt nicht einmal nur für sich selbst. Wenn wir leben, dann leben wir für unseren Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Es ist also letztlich gleichgültig, ob wir leben oder sterben. Wir gehören unserem Herrn. Denn dafür ist Jesus gestorben und wieder lebendig gemacht worden, damit alle sich seiner liebevollen Herrschaft unterstellen können, die Toten nicht weniger als die Lebenden. Wer gibt uns also das Recht, unseren Bruder zu verachten? Wer gibt uns den Auftrag, ihn zu richten? Werden wir nicht alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen? Spätestens dann wird uns klar, wie lächerlich unsere Überheblichkeit war. Denn von diesem Augenblick berichtet die Heilige Schrift: So wahr ich lebe, spricht der Herr, einmal wird jedes Knie sich vor mir beugen und alle werden mich als Gott verehren. Wir alle haben genug damit zu tun, uns selbst vor Gott zu verantworten. Wir wollen also damit aufhören, uns gegenseitig zu beurteilen und zu richten. Lasst uns vielmehr darauf achten, dass wir uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen, indem wir jemanden verletzen oder verunsichern. Ich bin überzeugt, und abgesehen davon ist es tatsächlich so, dass nichts an sich unrein ist. Es hängt allein vom Menschen selbst ab. Wenn jemand der Auffassung ist, eine Speise sei unrein, dann ist sie es für ihn tatsächlich. Denkt bitte daran, wenn ihr in der Gegenwart von jemandem etwas esst, das für diese Person ein Greuel darstellt. Ihr würdet sie damit sehr verletzen und euch alles andere als liebevoll verhalten. Vielleicht verwirrt ihr diesen Menschen so sehr, dass er an Gott zu zweifeln beginnt. Was hättet ihr dann einem Menschen angetan, für den Jesus sein Leben hingegeben hat? Eure Freiheit soll damit nicht geschmälert oder gering geachtet werden. Doch wenn es um die Liebe geht, dann müssen andere Werte zurücktreten. Das Leben unter der Herrschaft Gottes darf nicht von Essen und Trinken bestimmt werden, sondern ist gekennzeichnet durch Angenommensein, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer dafür sein Leben einsetzt, darf sicher sein, dass er Christus auf seiner Seite hat und auch bei den Menschen geliebt und geachtet ist. Ich lese das Kapitel nicht ganz zu Ende, höre jetzt auf und lese nochmal den Vers, den ihr gleich in der etwas genaueren Übersetzung am Beamer sehen werdet. Das Leben unter der Herrschaft Gottes darf nicht von Essen und Trinken bestimmt werden, sondern ist gekennzeichnet durch Angenommensein, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich möchte heute über dieses Angenommensein reden. Das Wort, was da steht, wir können mal den Vers rannehmen, das Wort, was da steht, ist eigentlich Gerechtigkeit. Das ist ja eine Frechheit, ne? Und da übersetzt einer das heilige Wort, das von Gott inspirierte, durchhauchte, durchwobene, von Gott belebte Wort Gottes, findet da einen Begriff wie Gerechtigkeit vor und macht da mal so eben Angenommensein draus. Tief durchatmen und sich einmal damit auseinandersetzen. Wir gehen in unserer Kultur in diesen Monaten auf das Lutherjahr zu. Luther, ein Mönch aus Deutschland, ein durchaus rabiater Bursche, mit einer sehr deftigen Ausdrucksweise, aber die war damals auch nicht so ganz unüblich. Also die Älteren von uns kennen noch schöne Franz Josef Strauß Zitate. Das war so das Übliche, wie man damals miteinander umgegangen ist. Luther war da nicht anders. Dieser Martin Luther hat irgendwann mal so rausgeballert, was er so denkt. Das ist im Zuge einer eigentlich theologischen Auseinandersetzung passiert, die man damit begonnen hat, dass man das, was man denkt, mal einmal ans schwarze Brett hängt. In diesem Fall war das die Schlosskirche zu Wittenberg. Da, was man da rangenagelt hat an die Tür, das war so ein schwarzes Brett der theologischen Fakultät. Da hat er also sein Ding rangebastelt, eigentlich um einen Streit anzufangen. Wer will mit ihm über diese Thesen streiten? Das war so das Übliche. Das war einfach normal. Das haben immer mal wieder Leute gemacht, dass sie irgendwas rausgeballert haben und mal gucken, wie die anderen darauf reagieren und ob man diese Thesen, die man daran gehängt hat, nicht vielleicht doch wieder abreißen muss, weil man zu wenig weit gedacht hat. Kann ja sein, dass man doof ist. Womit er nicht gerechnet hat, was dann passiert ist, ist, dass diese Thesen extrem schnell sich verbreitet haben, weitergegangen sind, immer mehr Kreise gezogen haben und aus all dem dann im Laufe der Jahre das wurde, was wir Reformation nennen, der Beginn der evangelischen Kirche oder des evangelischen Christseins überhaupt in der Welt. Luther hat eine Idee gehabt. Und die Idee, die er hatte, war, wenn in der Bibel von der Gerechtigkeit Gottes die Rede ist, dann könnte das sein, dass es nicht meint, dass Gott gerecht ist, was er auch ist, keine Frage, sondern es könnte sein, dass die Gerechtigkeit Gottes meint, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und die damit unser Leben verändert. Und das war neu, dieser Gedanke. Sprachlich geht das total. Also wenn man richtig tief einsteigt in die Texte und sich damit auseinandersetzt und sich fragt, was sagt er über die Gerechtigkeit Gottes, was sagt die Schrift darüber, dann merkt man tatsächlich ganz viele Aussagen, die wir so beim ersten schnellen Rüberlesen gerne lesen als so ist Gott, der Gerechte und der Heilige und so weiter, kann man genauso sprachlich völlig korrekt nehmen und sagen, all diese Dinge, die Gott ist, das will eigentlich die Schrift gar nicht in erster Linie sagen, im Neuen Testament mit dem, was mit Jesus gekommen ist, sondern sie will davon reden, was von Gott hineinfließt in unser Leben und was unser Leben damit total verändert. Die Gerechtigkeit Gottes, das war Luthers Entdeckung, die Gerechtigkeit Gottes meint, Gott hat eine Substanz, die von ihm fließt. Die tröpfelt hinein in unser Leben und sie macht uns gerecht. Wir lesen das und fragen uns, was will er denn damit? Was heißt denn, dass Gott macht uns gerecht? Der Vers hier im Römerbrief von Paulus, das Reich Gottes, das, was Fred Ritzhaupt mit Herrschaft Gottes übersetzt, ist übrigens exakt beides gleich richtig. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Der ewige Gott, der Große, der Heilige, der die Tiefen unseres Herzens kennt, der uns durch und durch erkannt hat. Nichts ist vor ihm verborgen. Dieser ewige Gott sagt über meinem Leben, Sven ist ein Gerechter. Er sagt, wenn einer den Sven anklagen will, dann werde ich ins Gericht einsteigen und werde Sven als gerecht erklären. Es kann sein, dass Sven selber sagen würde, du hast so recht. Klag mich an. Es kann sein, dass es Freunde von Sven gibt, die sagen, ja, der Sven, ne? Und dann fangen die an zu erzählen. Es kann sein, dass Svens Familie sich hinstellt und sagt, boah, Sven, ne? Es kann sein, dass die unsichtbare Welt, die uns umgibt, die mit uns hier in diesem Raum ist, sich am Tag des Gerichts hinstellen wird und sagen wird, also den Sven, ne? Da können wir Geschichten erzählen. Und dann kommt Gott. Und das ist nicht etwas, was erst in der Ewigkeit passiert, sondern was hier passiert. Dann kommt Gott und sagt, wisst ihr, ich kenne Sven noch viel besser als ihr alle. Ich bin jede Sekunde bei ihm gewesen. Vom Tag seiner Empfängnis bis zu seinem Tod gibt es nicht eine Sekunde, wo ich nicht alles gesehen habe, alles gehört habe, alles gespürt habe, was er in seinem Herzen hatte, was er gelebt hat, was von ihm ausgegangen ist. Nicht eine Sache, die mir verborgen wäre. Und ich sage euch, Sven ist gerecht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wie kommt sie zustande? Durch Jesus. Gott selbst kommt in Jesus auf diese Welt und stirbt meinen Tod, stirbt für meine Schuld, stirbt meine schuldhafte Existenz, meine schuldhaften Gedanken, meine schuldhaften Gefühle, mein schuldhaftes Versagen. All das stirbt mit Jesus. Ich sterbe mit ihm. Ich stehe mit ihm von den Toten auf. Und zwischen mir und Christus gibt es in Gottes Augen keinen Unterschied mehr. Er sieht in mir seinen auferstandenen Sohn. Ich gucke in den Spiegel und sehe jemand anders. Aber er sieht in mir seinen auferstandenen Sohn. Kann mein Verstand das greifen? Nein. Begreift es mein Herz? An guten Tagen ein bisschen. Begreift das mein Gefühl? In der Regel nicht. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass im Angesicht des Gerichtes der lebendige Gott aufsteht, seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, dieser hier ist ein Gerechter. Dieser Sven ist ein Gerechter. Und die einzige Chance, dass ich das begreife, die einzige Chance, dass es eine Auswirkung hat in meinem Leben, dass das nicht irgendeine tote Wahrheit über mich ist, wie ich euch jetzt sagen könnte, wie viele Milliarden Zellen in eurem Darm hausen. Ja? Nutzloses Wissen. Die einzige Chance, dass das, was ihr hört von Gott, dass es etwas macht mit eurem Leben und zutiefst euer Leben verändert, ist, dass Gott selber in uns reinkriecht, in uns eindringt und von innen heraus uns die Dinge erklärt. Weil unsere Ohren und unsere Augen und unser kognitives Gebastel unseres Hirns das alles nicht hinkriegt. Wir brauchen, wenn ihr so wollt, ein perfektes Implantat. Das ist der Heilige Geist. Gott selbst. Gott selbst kommt im Heiligen Geist hinein in uns und fängt von innen, von ganz innen drin an, mir die Dinge zu erklären, die meinen Verstand völlig überfordern, mein Gefühl völlig überfordern. Von innen heraus, das sagt hier Paulus, das ist das Reich Gottes, das ist die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit im Heiligen Geist oder Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist. Sprachlich ist das dasselbe. Der Heilige Geist in uns, der uns Gerechtigkeit zuspricht und der uns Freude zuspricht und der uns Frieden zuspricht, der Heilige Geist in uns, das ist die Herrschaft Gottes. Das ist die Herrschaft Gottes. Das ist das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Also es gibt in mir eine stetig sprudelnde Stimme, die mir wieder und wieder und wieder zuspricht, in Gottes Augen bist du gerecht. Gott wirft dir nichts vor. Gott wirft dir nichts vor. Gott wirft dir nichts vor. Und dann kommt eben ein Fred Ritzhaupt, nimmt so einen Vers und sagt sich, wenn ich jetzt reinschreibe in meine Bibel, in die Übersetzung, die ich den Leuten gebe, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, ich weiß doch, wie die Deutschen ticken. Beim Wort Gerechtigkeit schießen deren Gedanken in eine Richtung, die überhaupt nicht hilfreich ist. Das hilft denen nicht. Die verstehen gar nicht, was hier Paulus sagen will. Wenn die Deutschen verstehen sollen, was Paulus hier sagen will, dann muss ich mutig ein anderes Wort nehmen. Und dann fängt er an und redet statt von Gerechtigkeit von Angenommensein. Denn genau das ist es. Das Reich Gottes ist das Angenommensein im Heiligen Geist. Dass etwas in mir beginnt zu begreifen, ich gehöre zu Gott. Er schämt sich nicht für mich. Er erwartet nicht meine Entschuldigung. Er wartet nicht, dass ich unter dem Teppich krieche. Gott sieht mich und sieht in mir seinen Sohn, seinen geliebten Sohn. Ich bin sein. Das ist die Herrschaft Gottes. Das ist das Reich Gottes. Ich bete mit uns. Herr, ja. Wir legen dir all unsere Regelwerke hin. All unsere Versuche zu machen, dass wir es irgendwie richtig machen. Wir legen das vor dich hin und wir bekennen, das ist Staub und Zeug. Was wir wirklich brauchen, das bist du. Was wir wirklich brauchen, das bist du in uns. Das Reden deines Heiligen Geistes. Dass dieser unglaubliche Zuspruch nicht länger für uns unglaublich ist. Herr, ich danke dir, dass ich angenommen bin bei dir. Und wir bitten dich, berühre du Menschen, die an dieser Stelle immer noch dabei sind, mit dir zu diskutieren. Die dir sehr faktenreich und sehr beredt erklären können, warum sie wertlose Schlümpfe sind. Schau ihnen in die Augen. Lass sie hören, was du über sie sagst. Lass sie zur Ruhe kommen in deiner Annahme. In deiner uneingeschränkten Liebe. Komm, Geist Gottes, rede du. Amen.